Als die Wimmelbahn hält, schauen wir aus dem Fenster. Wir sind in Hamburg, sagt Biene. Ich nicke. Hier gibt es den großen Hafen und viele Schiffe, die Waren bringen und abholen. Aber hier gibt es auch jede Menge Obst. Wir sind heute auf dem Betrieb von Jörn und Heidi. Die beiden bauen Äpfel, Kirschen und Erdbeeren an. Es gibt dort ein Hofcafé mit selbstgebackenem Kuchen und über den Hamburger Hafen werden wir auch etwas hören. In der Zwischenzeit haben Max und Biene ihre superkräfte Gummistiefel angezogen. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat eine Gesamtfläche von 755 Quadratkilometer. Davon werden etwa 14.500 Hektar landwirtschaftlich genutzt. Das alte Land vor den Toren Hamburgs ist das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Nordeuropas. Es liegt im Urstromtal der Elbe und hat deshalb den besonders wertvollen Marschboden, der optimal für den Anbau von Obst geeignet ist. Hauptsächlich wachsen hier Äpfel, Kirschen, Birnen, Pflaumen, Zwetschgen und Erdbeeren in vielen unterschiedlichen Sorten. Jörn und Heidi kommen uns schon entgegen. Moin zusammen, rufen sie. So viele Obstbäume auf einmal habe ich noch nie gesehen, sage ich. Wir bewirtschaften hier insgesamt 18 Hektar und hier stehen etwa 3000 Apfelbäume. Kommt mit, ich zeige euch alles, sagt Jörn. Ein Apfel und auch ein Kirschbaum können etwa 20 Jahre alt werden und erreichen eine Höhe von 2,50 Meter bis 3 Meter. Jedes Jahr nach der Ernte im Herbst werden die Bäume zurückgeschnitten. Diese Arbeit wird in der Zeit von November bis Februar oder März erledigt, wenn die Bäume ihr Laub abgeworfen haben. Der Rückschnitt sorgt dafür, dass die neuen Triebe ausreichend Platz haben und die Früchte mit viel Licht versorgt werden. Gibt es dafür Maschinen, frage ich. Nein. Auch wenn wir heute für vieles Maschinen haben, gibt es noch jede Menge Arbeiten, die mit der Hand erledigt werden müssen. Mit dem Beschneiden der Bäume sind wir im Herbst und Winter gut ausgelastet. Jörn erklärt, im Frühjahr müssen die Bäume mit ausreichend Nähr- und Stickstoffen versorgt werden, die ein kräftiges Wachstum bringen. Hier setze ich einen Flüssigdünger ein. Auch im Obstanbau werden regelmäßig Bodenproben genommen und untersucht, welche Nährstoffe im Boden vorhanden sind und welche Menge noch zugeführt werden muss. Wenn sich die neuen Blüten im Frühjahr bilden und es noch kalte und frostige Nächte gibt, wird eine Frostschutzberegnung eingesetzt. Grundsätzlich gilt, je jünger die Blüte ist, desto mehr Kälte kann sie vertragen, ohne Schaden zu nehmen. Mit zunehmendem Wachstum wird sie immer empfindlicher. Wenn Nachtfrost abzusehen ist, wird abends ab einer Temperatur von 0 Grad in den Feldern eine Beregnung angestellt. Für meine Beregnung kann ich Elbewasser nutzen. Die Maschine dreht sich einmal pro Minute um 360 Grad. Dabei gelangt in jeder Runde ein Wassertropfen auf die Blüte, der dann gefriert. Bei diesem Vorgang entsteht die sogenannte Erstarrungswärme. Nach und nach bildet sich ein Eispanzer, der dann die Blüte vor Frost schützt. Am nächsten Morgen wird die Beregnung wieder abgestellt und sobald die Temperatur steigt, schmilzt der Eispanzer. Das ist also der Trick. Die Blüte mit Frost gegen Frost schützen. Äpfel und Kirschen sind besonders anfällig für Insekten und Schädlinge. Blattläuse, Apfel- oder Fruchtschalenwickler, Wanzen, Kirschläuse und Kirschessigfliegen sind nur einige. Diese Schädlinge können die Ernte gefährden oder sogar komplett unbrauchbar machen, sagt Jörn. In den verschiedenen Stadien des Wachstums von der Blüte zur Frucht wird daher ein Insektizid ausgebracht, das die Schädlinge bekämpft, ohne der Frucht zu schaden. Ich stelle mir vor, wie Jörn mit seinem Trecker und einer Feldspritze durch die Baumreihen fährt. Fährst du denn bei dieser Arbeit nicht alles kaputt? Mit den großen Maschinen, wie sie im Ackerbau eingesetzt werden, kann ich hier natürlich nicht arbeiten, erklärt er. Sowohl beim Ausbringen von Dünger als auch bei der Schädlingsbekämpfung kommt eine sogenannte Gebläsespritze oder Querströmer zum Einsatz. Mit einem kleinen Schlepper, hinter dem diese Spritze angebracht wird, fahre ich durch die Baumreihen. Die Maschine ist mit unterschiedlichen Düsen ausgestattet, die auch separat geschaltet werden können. So können alle Teile der Pflanze und sogar die Blattunterseiten erreicht werden. Auch bei uns im Obstanbau wird mit moderner Technik gearbeitet. Die benötigte, vorher ermittelte Menge an Pflanzenschutzmittel wird in den Bordcomputer des Schleppers eingegeben und die Spritze über GPS gesteuert. Besonders gefährlich ist es, wenn Obst unter Pilzbefall leidet. Die Kirschen werden vom Mehltau befallen und bei den Äpfeln ist es der Apfelschorf, der zu Problemen führt. Er gelangt über die Blätter, die im Herbst von den Bäumen fallen und bis zum Frühjahr liegen bleiben, an die jungen Triebe. Durch Regen werden die Pilzsporen ausgeschleudert und die neuen Blätter immer wieder infiziert. Von Anfang April bis Mitte Juni ist daher eine Fungizidbehandlung nötig. Gelangt der Schorf an die Früchte, sind diese nicht mehr brauchbar. In Deutschland wird Obst nur mit dem notwendigsten Aufwand behandelt. Und bei heimischem Obst kann man sicher sein, dass Pflanzenschutz nach strengen Vorgaben und Richtlinien ausgeführt wird. Das ist in vielen Ländern der Welt nicht der Fall. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist in allen Bereichen der Landwirtschaft hier in Deutschland in den letzten Jahren um ein Vielfaches zurückgegangen. Und bis ein Mittel zugelassen wird, dauert es Jahre. Für uns Landwirte, Obstbauern und Winzer gilt grundsätzlich: so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Bevor sich die Frucht bildet, muss die Blüte bestäubt werden. Deshalb werden jedes Jahr im Frühjahr mehrere Bienenvölker zwischen den Bäumen ausgesetzt. Die Bienen fliegen von Blüte zu Blüte und verteilen die Pollen auf der Blütennarbe. Die Blätter vertrocknen oder fallen ab und es bilden sich das Kerngehäuse und das Fruchtfleisch. Ohne Bienen, Hummeln oder andere Insekten, die Blüten bestäuben, gäbe es kein Obst. Und nicht nur das. Bienen bestäuben eine Vielzahl von Gemüsesorten, Kräutern und den Großteil aller Blütenpflanzen. Auch Raps würde sich ohne die Bestäubung von Bienen nicht entwickeln. Die Bienen sind wichtige Helfer der Landwirtschaft. Und der Schutz von Bienen und Insekten ist daher schon immer ein wichtiges Anliegen aller Landwirte. Deine Kirschbäume stehen ja unter Dach, wundere ich mich. Bei jedem Obst ist das Wetter entweder Freund oder Feind. Für reife Kirschen ist Regen gefährlich. Wenn die Früchte in der Endreife sind, können sie in diesem Stadium von einem Regenschauer aufplatzen und nicht mehr vermarktet werden. Deshalb werden Kirschen, die nach der Ernte direkt in den Handel kommen, unter einem Dach angebaut. Etwa dachziegelbreite Folienbahnen ziehen sich über die Kirschbäume. Die Konstruktion erinnert an ein Hausdach, denn die Folien sind, leicht überlappend, auf einem Netz aufgenäht, das sich bei jedem Windstoß hebt und senkt. So wird es unter der Folie nicht zu warm. Dort, wo am Haus die Dachrinne sitzt, befinden sich kleine Schlitze. So kann das Wasser ablaufen und dient gleichzeitig zur Bewässerung der Bäume. Das Dach schützt die Kirschen auch vor Staren, die jedes Jahr aufs Neue versuchen, die Früchte von den Bäumen zu picken, bevor wir sie geerntet haben. Die extremen Witterungsereignisse, die sich in den letzten Jahren häufen, haben dazu geführt, dass wir diese Maßnahmen ergreifen mussten, um unsere Ernte zu schützen, erklärt Jörn. Während wir durch die Baumreihen gehen, sehe ich Wimmelbiene im Erdbeerfeld sitzen. Heidi scheint ihr einen Korb gegeben zu haben, denn sie ist eifrig dabei, ihn mit den roten Beeren zu füllen. Beeren? Jörn sagt, wusstest du eigentlich, dass Erdbeeren keine Beeren, sondern Sammelnussfrüchte sind? Einige Gattungen der Rosengewächse bilden Sammelnussfrüchte. Und so sitzen die Nüsschen bei der Erdbeere auf dem hochgewölbten, fleischigen Blütenboden. Jörn ist ein Obstprofi mit Leib und Seele. Erdbeeren werden meistens unter Folie oder Hochtunneln angebaut. Auch sie sind anfällig für extreme Wetterbedingungen und Schädlinge. Der Anbau ist aufwendig, denn die Pflanzen bedürfen intensiver Pflege. Die Kulturen werden im Herbst gepflanzt, damit im darauffolgenden Jahr das erste Mal geerntet werden kann. Erdbeerkulturen tragen je nach Sorte zwischen 3 und 5 Jahren Früchte. Die Haupterntezeit ist im Juni und Juli. Jedoch wurden in den letzten Jahren durch unterschiedliche Züchtungen auch Sorten entwickelt, die bereits im April und sogar bis in den Herbst hinein Früchte tragen, erklärt er mir. Erdbeeren brauchen immer ausreichend Feuchtigkeit, können aber keinen Dauerregen vertragen. Das begünstigt Pilzerkrankungen. Im Frühjahr müssen die Ausläufer der Pflanze entfernt werden, damit sich die Pflanze auf das Wachstum der Früchte konzentrieren kann. Schädlinge wie Blattläuse, Erdbeerblütenstecher oder Milben müssen im Frühjahr bekämpft werden und je nach Alter und Wachstumsphase der Pflanzen wird eine Herbizidbehandlung gegen Unkräuter durchgeführt. Warum hast du deine Erdbeeren nicht unter einem Folientunnel, möchte ich wissen. Ich vermarkte meine Erdbeeren direkt ab Feld, sagt Jörn. Diese Art des Anbaus wird Freilandkultur genannt. Die Erntezeit beginnt Ende Mai oder Anfang Juni und geht bei einigen Sorten über den ganzen Sommer bis in den Herbst hinein. Die Leute aus der Gegend kommen dann zum selber pflücken. Im Winter müssen meine Erdbeeren dann mit einem Wintervlies geschützt werden. Ich möchte unbedingt noch einen kleinen Korb Erdbeeren für unsere Reise füllen. Frisch gepflückt schmecken sie doch am allerbesten. Ab Juni werden die ersten Kirschen gepflückt, erzählt Jörn. Von der Ernte der Frühkirsche bis zu der der späten Sorten vergehen etwa 8 Wochen. Die Haupterntezeit für Kirschen ist im Juli. Zwischen den Apfelbaumreihen bewegen sich viele Helfer, die Apfel für Apfel pflücken und in Kisten legen. Viele Erntehelfer kommen jedes Jahr aus Polen und pflücken und sortieren Äpfel und Kirschen. Unser Obst gelangt direkt in den Handel. Es darf keine Stoßstellen aufweisen und das kriegt man nur durch Handarbeit hin. Auf anderen Betrieben, die Obst für die Weiterverarbeitung anbauen, kommen aber auch Pflückmaschinen zum Einsatz. Wie genau vermarktet ihr denn euer Obst, frage ich. Den größten Teil der Ernte verkaufen wir an einen Großhändler, der wiederum den Lebensmitteleinzelhandel beliefert. Zusätzlich fahre ich noch regelmäßig zum Markt nach Finkenwerder. Neben unserem Obst verkaufen wir dort auch Kartoffeln, Zwiebeln, Eier und Gemüse von Landwirten aus der Umgebung. Die Leute, die regelmäßig zum Markt kommen, wissen die regionalen Erzeugnisse zu schätzen. Werden deine Äpfel alle gleichzeitig geerntet? Frage ich. Das ist unterschiedlich. Die Frühsorte Delbert Estivale macht den Anfang und wird bereits im August gepflückt. Ihr folgen dann Holsteiner Cox, Elster, Boskop und Braeburn. Beim Pflücken werden die Äpfel in große Holzkisten gelegt, die dann zur Sortieranlage gebracht werden. Dort werden die Kisten in fließendes Wasser getaucht. Die Strömung spült die Äpfel aus den Kisten. Sie schwimmen dann in die Sortiermaschine, werden dabei gleichzeitig gewaschen und noch einmal gebürstet. Die Maschine sortiert die Äpfel in kleine, mittelgroße und große, die dann wieder vorsichtig in unterschiedliche Kisten gelegt und zum Großhändler transportiert werden. Die großen Äpfel werden lose verkauft. Die mittleren werden jeweils zu 6 Stück in Folie geschweißt und die kleinen werden kiloweise in Plastiktüten verpackt, erklärt Jörn. Da der Kunde im Supermarkt nur die Früchte kauft, die einwandfrei aussehen, ist die maschinelle Sortierung nicht ausreichend. Die Äpfel mit Flecken, braunen Stellen oder anderen optischen Mängeln müssen von Hand aussortiert werden. Sie werden dann zu Mostobst. Aus denen wird dann Apfelsaft gemacht, sage ich. Machst du das selbst? Ein Bekannter von uns hat eine mobile Saftpresse, mit der er hier im alten Land von Betrieb zu Betrieb fährt und Saft aus den unterschiedlichsten Obstsorten macht. Der wird dann abgefüllt und auf dem Marktstand oder im Hofcafé verkauft. Der Rückstand aus der Saftpressung wird Trester genannt. Dieser wird nicht entsorgt, sondern findet noch vielseitige Verwendung. So kommt er zum Beispiel in der Gastronomie zum Einsatz und in einem speziellen Trocknungsverfahren kann er auch zu Brennmaterialien verarbeitet werden. Ebenfalls getrocknet und in Form von Flocken wird er als Tierfutter eingesetzt. Vor allem Kühe, Schweine und Pferde mögen die Flocken sehr gern. Trester unterstützt die Darmgesundheit der Tiere. Du kannst ja nicht die gesamte Ernte auf einmal verkaufen, überlege ich. Was machst du damit? Äpfel können mehrere Monate gelagert werden. In der großen Lagerhalle, die permanent gekühlt ist, bleiben sie immer frisch. Ich kann hier fast 500 Tonnen Obst lagern. Im Gegensatz dazu die Kirschen. Sie sind nur maximal 6 Wochen lagerfähig und bleiben ein saisonales Obst. Dasselbe gilt für Erdbeeren, die, wenn sie reif sind, nur sehr kurze Zeit gelagert werden können, sagt Jörn. Ich lasse euch jetzt mal kurz allein, sagt Jörn. Gleich kommt ein Fernsehteam. Die machen eine Reportage über Landwirtschaft und Obstanbau. In der Zwischenzeit gehe ich zu Heidi ins Hofcafé. Neben selbstgebackenem Apfel- und Erdbeerkuchen können Besucher, Radfahrer und Wanderer hier frische Waffeln mit heißen Kirschen, aber auch herzhafte Kleinigkeiten aus der Region erwerben. Ich freue mich schon auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Erdbeerkuchen. Nach der Stärkung treffe ich Peter. Er möchte uns etwas über den Hamburger Hafen erzählen. Der Hamburger Hafen, beginnt er zu erzählen, ist ein offener Tiderhafen an der Unterelbe. Er ist der größte Seehafen Deutschlands und der drittgrößte Europas. Hier werden Waren aus aller Welt umgeschlagen, natürlich auch Obst. In der Nähe des Hafens liegt der Großmarkt. Jeden Morgen, wenn die meisten Leute noch schlafen, verkaufen 350 Marktfirmen Obst, Gemüse und Blumen aus aller Welt an Supermärkte, Gastronomie, den Einzelhandel und die Wochenmärkte Hamburgs und ganz Norddeutschlands, sogar bis hinauf nach Dänemark. Die riesige Markthalle hat eine Größe von 27 Hektar und hier werden pro Jahr etwa 1,5 Millionen Tonnen Ware verkauft. Hier erlebt man die weite Welt hautnah, erzählt er. Das muss eine einmalige Atmosphäre sein, sage ich. Peter nickt und erzählt weiter. Die riesigen Schiffe im Hamburger Hafen, die Lebensmittel und Güter aller Art rund um den Globus transportieren, stehen für Fortschritt, Globalisierung und Welthandel. War es früher undenkbar, im Winter alle Obst- und Gemüsesorten im Supermarkt zu finden, ist es heute zur Selbstverständlichkeit geworden. Die langen Transportwege, die viele Lebensmittel unseres Alltags dabei zurücklegen, werden in Kauf genommen. Einmal, als ich zu Besuch bei einem Freund in Hamburg war, gingen wir schon ganz früh morgens auf so einen Markt. Der hieß, glaube ich, Fischmarkt. Gibt es den noch? Oh ja, ruft Peter. Der Fischmarkt ist das beliebteste Besucherziel für Hamburger Touristen überhaupt. Der Fischmarkt beginnt jeden Sonntag ab 6 Uhr in der Früh, erzählt er. Diesen traditionsreichen Markt gibt es seit dem 16. Jahrhundert. Er war ursprünglich dazu gedacht, den frischen Fang direkt von den Booten an die Leute zu verkaufen, die auf dem Weg in die Kirche waren. Viele lieben den Markt wegen der Marktschreier. Die preisen unermüdlich und bei jedem Schmuddelwetter mit heiserer Stimme Lachse und geräucherten Aal an und verteilen kleine Kostproben. Die Zugaben zu den Verkaufspaketen wie die Schillerlocke extra sind legendär. Jetzt ist es schon wieder spät geworden, stelle ich mit einem Blick auf die Uhr fest. Max, Biene, rufe ich, wir müssen weiter. Wir kommen schon, Onkel Ralf, rufen die beiden und kommen angelaufen. Guck mal, Heidi hat gesagt, ich darf ein paar Erdbeeren für unterwegs mitnehmen, sagt Wimmelbiene und zeigt mir den vollen Korb. Wo fahren wir denn als nächstes hin, Onkel Ralf? Jetzt geht es weiter nach Schleswig-Holstein, sage ich. Dort besuchen wir die Deiche, die Knicks und lernen, scharf zu rechnen.